Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen.
Hier. Aber ich habe dann knapp vor 2 Jahren, da hatten wir gerade diese Gemeindegründungsdienst angefangen in Stuttgart und vielleicht dazu auch eine kurze Geschichte. Meine Frau und ich waren wir eigentlich in Frankfurt und wir hatten das Gefühl, dass der Herr wollte, dass wir eine Gemeinde in Frankfurt gründen. Und dann hat ein Bruder aus Stuttgart angerufen und hat gesagt, ich brauche ein Bibelstudium. Ja, er hat vollzeitig Arbeit, aber er braucht ein Bibelstudium, möchte vertiefen das Wort. Und da hatte der Herr mir schon in Amerika 2017 eine Last gegeben, in Deutschland eine Bibelschule aufzumachen. Und ich hatte schon alles vorbereitet. Und dann, bevor wir wussten, hat Gott uns einen Student geschickt. Er hat gesagt, kannst du mal nach Stuttgart kommen, vielleicht einmal pro Monat. Wir hatten so einen Bibelkurs. Ich habe gesagt, okay, dann machen wir das gerne. Ja, dann sind wir hin und her gefahren zwischen Frankfurt und Stuttgart. Alle 2 Wochen bin ich runter nach Stuttgart am Sonntag und dann alle 2 Wochen ist er nach Frankfurt und so ging es dann 3 Monate lang. Und dann kam ein zweites und dann ein drittes. Und dann irgendwann haben wir gesehen, die Leute brauchen eine Gemeinde. Und so ist wirklich die Gemeinde entstanden. Die Leute sind einfach gekommen. Und ich bin besonders dankbar für die Bibelschule. Wir haben gerade 6 Studenten. Wir machen es als Blockveranstaltung einmal pro Monat. Und die kommen aus Heilbronn, Frankfurt. Und wir haben sogar einen, der aus Saarbrücken kommt. Weil das ist als Blockveranstaltung einmal pro Monat. Dann haben wir einen vollen Samstag. Und das ist aber ein Segen. Und bitte betet einfach für diese Bibelschule, dass der Herr da seinen Weg tut und dass die Männer, die da kommen, treu bleiben. Aber wie gesagt, es ist eine große Freude, unter euch zu sein. Wir sind in Galaterbrief Kapitel 2. Galaterbrief Kapitel 2, wenn du eine Bibel hast, ich hoffe, du hast eine Bibel. Wir werden heute ein bisschen viel lesen in der Schrift. Und wenn du eine Bibel hast, bitte nimm deine Bibel. Wir werden in der Bibel viel anschauen. Das wird / Bibelarbeit, / Predigt sein heute. Das so hat der Herr gefühlt. Und diese Botschaft, was ich heute euch bringen will, wir haben eine junge Gemeinde und da kamen Leute und auch die da waren und sie stellen Fragen, viele Fragen. Und dann habe ich angefangen, den einen eine Antwort zu geben und plötzlich, irgendwann habe ich gemerkt, das ist eine Frage, die viele haben. Und das ist auch ein Punkt, wo viele auch verführt werden. Und dann hat er mir hier diese Botschaft gegeben, um die Leute in unserer Gemeinde zu helfen. Das ist wirklich der Grund. Aber dann, als ich gebetet habe für diesen Gottesdienst hier, hat der Herr zu meinem Herz gesprochen, wenn das unsere kleine Gemeinde hilfreich war, wir haben weniger als 20 normalerweise, dann bestimmt wird es viel hilfreich sein für eine größere Gemeinde. Und das ist mein Gebet. Und wir werden dann da einsteigen. Galaterbrief Kapitel 2. Galaterbrief Kapitel 2. In Vers 5. Bevor ich das lese, vielleicht erstmal eine Frage. Hast du schon mal in einem Gespräch mit jemandem, ihr diskutiert über ein Thema? Und dann, ihr seid in einer Diskussion und dann plötzlich merkst du, die Person gibt nicht deine Gedanken richtig wieder. Und dann sagst du, pass mal auf, hör mal auf, hör mal auf, hör mal auf, das habe ich nicht gesagt. Ist es dir schon mal passiert? Das ist mir schon mal passiert. Aber auch andersrum, dass ich mich mit jemandem unterhalte und irgendwie laufe ich mit Gedankenzügen, wo ich meine, er hätte dies und jenes gesagt und dann muss er mich stoppen und sagen, okay, halt mal kurz, das habe ich nicht gemeint. Du hast meine Gedanken ein bisschen verdreht. Das ist nicht, was ich gemeint habe. Die Frage ist, was macht Gott, wenn wir seine Gedanken verdrehen? Hören wir eine Stimme im Himmel, die sagt, pass mal auf, hört mal auf, du hast meine Gedanken. Nein, nein, kommt der Blitz vielleicht und schlägt durch das Haus? Nicht, aber er hat uns sein Wort gegeben. Und hat uns sein Wort gegeben. Und heute geht es um so ein Thema. Ein Thema, Sie, meistens unter Christen, weil sie Ungläubigen beschäftigen sich nicht mit solchen Themen, wo die Gedanken Gottes auch verdrehen werden. Und das war hilfreich für uns. Ich hoffe, es wird auch für euch sein. Galaterbrief, Kapitel 2. Es geht heute um das Evangelium als großes Thema. Und das Evangelium heißt gute Nachricht. Aber das ist nicht nur irgendwelche gute Nachricht. Das Evangelium ist eine bestimmte gute Nachricht. Es ist die gute Nachricht, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist diese gute Nachricht, wovon Paulus in Römer Kapitel 1 spricht. Er sagt, es ist die Kraft Gottes zur Errettung für jeden, der das glaubt. Und er redet über das Evangelium, Galaterbrief Kapitel 2, Vers 5. Und da steht geschrieben, denn denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, damit wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Und ich weiß, dieser Vers ist ein bisschen in der Mitte eines Satzes, aber es geht mir darum, dass wir diese Wörter hier merken, die Wahrheit des Evangeliums. Die Wahrheit des Evangeliums. Und dann Galaterbrief Kapitel 2, Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, dann kommt der Begriff wieder, sprach ich zu Petrus, vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Dann kam diese Frage, was ist diese Wahrheit des Evangeliums? Er redet nicht nur vom Evangelium, sondern von der Wahrheit des Evangeliums. Das ist das Kernbotschaft des Evangeliums. Es ist diese Botschaft, die, wenn man sie verändert, das würde das Evangelium vernichten. Das wäre genau das Gleiche, wenn du mit jemandem redest und er wiedergibt deine Gedanken und du sagst, okay, das habe ich nicht gesagt. Du erwartest nicht, dass er die gleichen Wörter gebraucht, sondern du erwartest, dass er die Kernbotschaft deiner Gedanken wiedergibt. Es geht um die Kernbotschaft. Und so ist es mit dem Evangelium. Das Evangelium wird uns in der Schrift gegeben, aber das Evangelium hat eine Kernbotschaft, die nicht verändert werden darf. Ansonsten würde das Evangelium vernichten. Und diese Kernbotschaft, diese Hauptgedanken im Evangelium, das ist die Wahrheit des Evangeliums. Und diese Wahrheit des Evangeliums wird uns in Galaterbrief Kapitel 2, Vers 16 gegeben. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das ist die Wahrheit des Evangeliums. Das ist die Kernbotschaft des Evangelium. Und in diese Botschaft hat zwei Teile. Diese Hauptbotschaft des Evangeliums. Die könnte man nennen die zwei Hauptsätze des Evangeliums. Der erste Hauptsatz oder die erste Botschaft im Evangelium, das ist negativ formuliert. In Galaterbrief Kapitel 2, Vers 16. Und die besagt, der Mensch wird nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt. Oder der Mensch kann nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt werden. Das ist also der falsche Weg. Der Weg des Gesetzes ist der falsche Weg, um gerechtfertigt zu werden. Das ist, was die Wahrheit des Evangeliums uns sagt. Oder man kann es auch so sagen, niemand will das Reich Gottes sehen, weil er viele Gebote gehalten hat. Das ist das Gleiche. Man kann es auch so formulieren, solange der Mensch sich auf seine eigenen Bemühungen verlässt, bleibt er ewig verdammt. Oder man kann es auch so formulieren, das ist es gleich, der gleiche Gedanke. Falls Gott in dir, in uns Sünden findet, willst du das Reich Gottes nicht sehen. Viele Menschen vertrauen leider ihr eigenes Tun, um vor Gott zu bestehen. Auf die Frage, wird Gott dich bei sich aufnehmen, wenn du in die Ewigkeit kommst, kriegt man oft folgende Antworten. Und das ist nicht nur theoretisch, das ist praktisch, das mache ich sehr oft. Ich gehe bei uns in Heilbronn in der Stadt und ich mache Interviews mit Leuten. Und ich frage oft diese Frage. Ich stelle die Frage, wenn eine Zeit kommst und du gehst in die Ewigkeit, willst du bei Gott bestehen? Willst du bei Gott sein? Ich frage die Leute, ich möchte wissen, was sie denken. Und das sind die Antworten, die man meistens bekommt. Ich bin ein guter Mensch. Ich schade kein Mensch. Oder ich bemühe mich, Gott zu gefallen. Oder ich bin getauft. Oder ich sündige nicht viel. Oder ich gehe regelmäßig in die Kirche. Das, wie gesagt, das sind keine theoretischen, das sind wirklich Antworten, die ich bekomme. Aber das heißt, sie vertrauen auf ihre eigenen Werke. Oder man kann es so sagen, sie versuchen durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt zu werden. Aber viele wissen nichts von der unbeugsamen Gerechtigkeit und der vollkommenen Heiligkeit Gottes. Wie oft hat jeder von uns die Gebote Gottes übertreten? Wie viele Gebote haben Adam und Eva übertreten im Garten? 20? Nein. 19? Nein. 15 vielleicht? Nein. 10? Nein. 8? Nein. 5? Nein. 3? Nein. 2? Nein. Einen. Gott hat gesagt, an dem Tag, wo du davon isst, so wirst du sterben. Ein Gebot. Und ihre erste Sünde, denk darüber nach, ihre erste Sünde war ihre Verdammnis. Meine erste Sünde war meine Verdammnis. Ich weiß nicht, wann meine erste Sünde war. Ich weiß nicht. Aber meine erste Sünde war auch meine Verdammnis. Und deine erste Sünde war deine Verdammnis. Daher kann unsere Anstrengung uns nicht mehr retten. Weil unsere erste Sünde hat uns verdammt. Das ist, was die erste Botschaft oder der erste Absatz im Evangelium uns sagt. Der Mensch kann nicht durch seine eigenen Werke gerechtfertigt werden. Es ist zu spät. Wir haben schon gesündigt. Aber in dieser Wahrheit des Evangeliums gibt es auch die gleiche Botschaft, oder nicht gleiche, aber ein anderer Gedanke, der dann positiv formuliert wird, dieser zweite Absatz. Und er sagt uns dies, und das sehen wir in Galater 2,16, der Mensch wird ausschließlich durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt. Das heißt, Gott sagt uns, wie wir nicht gerechtfertigt werden können. Aber er sagt uns auch, wie wir gerechtfertigt werden. Und das ist durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist der richtige Weg. Der Glaube an Christus ist der Weg zur Beseitigung unserer Sündenschuld. Willst du von deiner Sündenschuld befreit werden? Der Glaube ist der Weg. Der Glaube ist der Weg. Beweise sind nicht der Weg. Und das höre ich auch viel auf der Straße. Leute sagen, ja, ein junger Mann in Frankfurt war vielleicht 14. Und ich habe ihn mit dieser Frage konfrontiert. Und dann habe ich vom Glauben von Herrn Jesus Christus gesprochen. Und dann hat er gesagt, aber Glaube ist doch nicht denken. Das hatte ich vorher noch nie gehört. Er war 14. Glauben ist aber nicht denken. Okay. Aber Beweise sind nicht der Weg. Intellektuell zu sein ist nicht der Weg. Glaube ist der Weg, um gerechtfertigt zu werden. Sehen ist auch nicht der Weg. Ich weiß, der junge Mann meinte, Glauben ist nicht denken, aber Sehen ist nicht der Weg. Atheismus ist nicht der Weg. Die Schuld wird bleiben, bis man glaubt. Der Glaube an Christus ist der Weg zu Gott. Es ist der einzige Weg. Und diese Botschaft heute, die ich bringe jetzt in Details, die ist für diejenigen gerichtet, an diejenigen gerichtet, die bekennen, ich glaube an Jesus Christus. Wenn du sagst, ich glaube an Jesus Christus, das ist dein Bekenntnis, dann ist diese Botschaft heute für dich. Und die Botschaft heißt, ich habe den Titel noch nicht gegeben, die Botschaft heißt, was das Evangelium nicht sagt. Wir haben gesehen, was das Evangelium sagt. Aber genauso wichtig ist die Frage, was das Evangelium nicht sagt. Und davon wollen wir in den nächsten zumindest bevor McDonald's schließt, wenn wir fertig sein. Okay, lasst uns beten. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Evangelium, diese himmlische Botschaft. Aber nicht nur eine Botschaft, die rettende Botschaft, das für diejenigen, die glauben. Danke für alle, die hier heute geglaubt haben. Aber hilf uns, Vater, in dieser Verwirrung, die wir haben, unter Christen zu erkennen, was das Evangelium nicht sagt. Denn das genauso ist wichtig. Gib uns heute Antworten auf unsere Fragen. Rette die Verlorenen, Verlorenen. Öffne unsere Augen. Segne das, dein Wort auf unsere Herzen. Im Namen Jesus haben wir gebetet. Amen. Okay, viele, die behaupten, Christen zu sein, vergiften Gottes Botschaft. Das ist das Evangelium. Sie fügen etwas hinzu, was zum Evangelium nicht gehört. Gott sagt, niemand kann durch seinen eigenen Gehorsam vor mir bestehen. Das ist, was er sagt. Aber sie lehren, wir brauchen Gott nicht mehr zu gehorchen. Gott sagt, deine Bemühungen, mir zu gefallen, können deine Sündenschuld nicht wegnehmen. Und sie lehren, Gott hätte gesagt, er erwartet nicht, dass unser Wandel ihm wohlgefällig sei. Gott sagt, das Halten oder Befolgen der Gebote kann dich nicht mehr gerecht machen. Du hast schon gesündigt. Und sie sagen, Gott hätte gesagt oder Gott hat uns von seinen Geboten befreit. Das ist so, als würde ich sagen, niemand wird von Krebs geheilt, indem er viel Wasser trinkt. Und jemand sagt oder zieht daraus die Schlussfolgerung, es sei nicht hilfreich für deine Gesundheit, viel Wasser zu trinken. Aber das ist nicht, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, du kannst so viel Wasser trinken, wie du willst, wenn du Krebs hast, das wird dir nicht heilen. Ich habe nicht gesagt, Wasser trinken ist nicht hilfreich. Aber das ist genauso das Gleiche. Gott sagt, dass wir nicht gerettet werden können, indem wir uns bemühen, seine Gesetze zu halten. Er hat nicht gesagt, dass wir seine Gesetze nicht halten sollten. In Wirklichkeit, er sagt überall in der Heiligen Schrift genau das Gegenteil. Zum Beispiel Matthäus, zu behaupten, Matthäus 5 werden wir sehen, aber zu behaupten, dass unser Wandel Gott nicht wohlgefallen muss, ist nicht nur falsch. Solch eine Überzeugung ist geistlich hochgiftig. Und das wollen wir hier sehen. Das ist nicht wahr. Das sind Lügen. Matthäus 5, Vers 17. Wir werden ein paar Bibelstellen hier anschauen. Ich habe gesehen, ihr geht gerade durch den Matthäusbrief. Vielleicht seid ihr so weit. Ich weiß nicht. Matthäus 5, Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus, dass ich gekommen sei. Okay, warum ist Jesus gekommen? Das wäre die Antwort auf die Frage. Warum ist der Herr gekommen? Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, sagt Jesus, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Es gab vor vielen Jahren so eine Bewegung unter Christen. Vielleicht kennst du, wenn du seit lange Jahre Christ bist. Es hieß auf Englisch, what will Jesus do? Hat jemand schon davon ausgeredet? Genau. Und das war sehr bekannt. Die Leute haben so Armbänder gemacht mit WWJD, ja. What will Jesus do? Und das ist ein sehr guter Gedanke. Wirklich, so sollten wir leben. Aber wenn du vielleicht fragst, okay, was würde Jesus tun, wenn er hier wäre? Wir haben hier eine Antwort. Er würde das Gesetz halten. Oder wenn jemand sagt, ja, ich möchte wie Jesus sein. Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, Vers 18, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und heute Morgen, wo ich hierher gefahren bin, habe ich mich gefragt, ist die Erde immer noch da? Okay, die war da. Und dann ist der Himmel noch da. Es war da. Habe ich eine Stunde gefahren, habe ich nur wieder geprüft. Ist die Erde noch da? Das war immer noch da. Der Himmel war immer noch da. Und wir sind hier, die Erde und der Himmel sind noch da. Und Jesus sagt, bis Himmel und Erde vergangen sind. Das ist noch nicht geschehen. Da sagte David, kein Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wenn nun eines von diesen kleinen Geboten, die kleinen Geboten, auflöst oder wegschiebt und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich des Himmels. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich des Himmels. Der Herr sagt also dies. Wir werden nicht gerettet aufgrund unserer Werke, aufgrund unserer Bemühungen, Gott zu gefallen. Wir kommen in das Reich Gottes durch den Glauben an Christus allein. Aber im Reich Gottes wird es Belohnungen geben. Und die Belohnungen werden sein aufgrund unserer Gehorsam. Das heißt, wir kommen in das Reich Gottes aufgrund des Gehorsams Jesu Christi. Aber wir werden im Reich Gottes belohnt aufgrund unserer Gehorsam. Das ist für die Belohnung im Himmel wichtig. Und dann lesen wir Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7, dann gehen wir zu Römer Kapitel 7. Römer Kapitel 7. Und der Grund, warum der Herr mir damals in unserer Gemeinde geführt hat, diese Botschaft zu bringen, ist, weil ich gespürt habe bei den Fragen, die Leute gestellt haben. Ich habe gespürt, und viele sind gläubig, aber ich habe gespürt, viele verachten das Gesetz. Sie reden über das Gesetz, als wäre etwas zu verachten. Aber das ist nicht der Gedanke Gottes. Und das ist nicht gut, und das werden wir sehen. Das kann schwerwiegende Folgen haben, wenn man das Gesetz verachtet. Römer Kapitel 7, Vers 9. Römer Kapitel 7, Vers 9. Wir reden über die moralische Gesetze. Und natürlich im Alten Testament gab es drei Arten von Gesetzen. Es gab die zeremonielle Gesetze, zum Beispiel wie man das Essen und Kleiden. Und das ist vergangen. Und dann gab es das Zivilrecht Israel, wie die soziale Gesetze. Und das ist für die Nation Israel. Wir sind hier in Deutschland. Ja, und wir reden jetzt über die moralischen Gesetze Gottes. Römer Kapitel 7, Vers 9. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde und ich starb. Und eben dieses Gebot, das Gebot Gottes, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als Tod bringen. Das ist der Grund, warum wir das Gebot nicht mögen. Weil das Gebot erweist sich für uns als Tod bringen. Das tötet uns, das Gebot. Deswegen haben wir eine Abscheu mit dem Gebot. Wir wollen das Gebot nicht, weil es bringt den Tod in uns. Es ist Tod bringen. Das war das Gleiche für Paulus. Aber warum ist das Gebot Tod bringen, Vers 11? Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Es ist also die Sünde in unserem Fleisch, was das Problem ist. Deswegen ist das Gebot für uns Tod bringen, weil die Sünde in uns lebt, in dem Fleisch. Und dann sagt er in Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut. Ich habe gedacht, das wäre ein gutes Status auf WhatsApp, für Leute, die WhatsApp verwenden, ja. Das ist ein guter Status. Das Gesetz oder das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Deswegen habe ich mich so gestört gefühlt, wenn Menschen das Gebot verachten. Jemand sagt, ja, wir brauchen das Gebot Gottes nicht, das Gebot ist nicht gut. Nein, das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Okay, es gibt viele gute Dinge, aber unter alle guten Dingen, Gott zählt das Gebot. Das ist gut. Okay, wie kann etwas Gutes mir dann den Tod bringen? Vers 13. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne, sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewegt. Damit die Sünde überaus sündig wurde durch das Gebet. Das Problem ist also nicht das Gebot. Das Problem ist die Sünde in uns. Das Gebot ist gut, aber die Sünde ist das, was schlecht ist. Und darum bringt das Gebot Tod in unser Leben, nicht weil das Gebot schlecht ist, sondern weil wir Sünde im Fleisch haben, wir alle. Galater 3, Vers 1. Galater 3, Vers 1. Galater 3, Vers 1. Ich habe euch vorgewarnt. Galater 3, Vers 1. Viele Bibelstellen heute. Okay, wenn man diese Aussage hört, wir sind unter der Gnade, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, wir brauchen uns nicht mehr um das Gesetz kümmern, wir brauchen nicht mehr Gott zu gefallen. Dann hat man eines vergessen. Was man vergessen hat, ist, was bewegt, was ändert sich, wenn Gott einen Sünder rettet. Errettung ist nicht nur eine Sache des Kopfes, ja. Wenn man in die Schule geht, ich bin in der evangelische, lutherische Kirche aufgewachsen. Wo ich 12 war, hat man gesagt, ihr seid alle 12, ja? Alle wurden als Baby getauft, ja? Jetzt gibt es einen Kurs. Dann waren wir alle, vielleicht 14 Leute, durch den Kurs. Und dann am Ende des Kurses, alle werden getauft. Okay, warum wurden wir getauft? Weil wir haben alle den Kurs bestanden. Aber leider ist es nicht so bei Gott. Es ist nicht so. Es ist nicht eine Frage des Kopfes. Natürlich, der Kopf muss da sein. Wir müssen die Botschaft verstehen. Aber wenn Gott an den Sünder redet, er tut etwas in dem Herzen. Es gibt eine Erfahrung mit Gott, eine Begegnung mit Jesus, wie man so manchmal sagt. Und Galater 3, Vers 1 sagt uns das. O ihr unverständige Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Der Apostel Paulus ist zu den Regionen in Galater gekommen. Und was hat er gepredigt? Er hat den gekreuzigten Jesus gepredigt, dass durch ihn sie die Vergebung der Sünde bekommen können. Und dann sagt er in Vers 2, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Er sagt, ihr habt den Geist Gottes jetzt. Aber wie habt ihr den Geist Gottes empfangen? Habt ihr den Geist Gottes empfangen, weil ihr euch bemüht habt, Gott zu gefallen? Nein, das ist ein Punkt. Nein. Ihr hättet euch bemühen können für 1000 Jahre. Ihr hättet niemals den Geist empfangen. Aber ihr habt eure eigenen Bemühungen beiseite gelegt und ihr habt euer ganzes Vertrauen auf Christus gelegt, den Gekreuzigten, der für euch am Kreuz gestorben ist. Und dann hat Gott als Antwort zu eurem Glauben, er hat euch den Heiligen Geist gegeben. Und dann sagt in Vers 3, seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, obwohl es nun im Fleisch vollendet. Wenn jemand zu Christus kommt im Glauben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, wenn wir kommen zu Gott durch Jesus und wir sagen, hey, ich habe gesündigt, aber du hast mich geliebt und Christus ist an meiner Stelle am Kreuz gestorben und ich vertraue ganz auf ihn, um Vergebung zu bekommen. Dann Gott tut etwas in uns. Wenn wir durch den Glauben, durch Christus zu Gott kommen, er schenkt uns den Heiligen Geist. Das ist eine Erfahrung. Das ist etwas, was man hat. Es ist so wie der Mann, der hat bei reichen Leuten gewohnt und da gab es einen Millionärclub, ja. Und die haben da Yacht und die große Boote und alles Mögliche und Golf und alles Mögliche und das war nur für Millionäre, ja. Und er hatte ein Auto, der sogar schöner war als das Auto von vielen Millionären in der Nachbarschaft. Und dann hat er sich da angemeldet bei dem Verein, ja, ich möchte beitreten. Und sagt, ja. Okay, zeig mal dein Konto. Okay? Der hat viel Geld, aber er hatte nicht $1 Million, ja? Und sagt, ja, du kannst leider. Ich sag, ja, aber ich hab doch ein schöneres Auto. Ja, aber das war nicht die Frage. Die Frage war, hast du $1 Million? Ja, aber ich habe ein größeres Haus. Ja, das ist so, sehr gut. Aber hast du $1 Million? Ja, aber ich kann auch spielen in die teuersten Golfclubs. Ja, das mag wohl sein. Aber hast du $1 Million? Entweder hast du 1 Million oder du hast es nicht. Und so ist es auch mit Christus. Und so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Wenn du zu Jesus kommst, durch den Glauben, ja, das passiert etwas im Kopf, aber das ist mehr. Gott schenkt dir seinen Geist. Gott schenkt dir das Herz. Okay, was bewegt der Heilige Geist, wenn er in den Gläubigen kommt? Das lesen wir in Galater Brief, Kapitel 5, Vers 16. Galater Brief, Kapitel 5. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Und jemand sagt, ja, ich bin gläubig, ich glaube an Jesus. Niemand darf mir sagen, was ich tun soll. Ich tue nur was ich will. Das habe ich schon gehört. Ich tue nur, was ich will. Aber da lese ich was anderes. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das ist nicht die Rede von jemandem, der den Geist hat. Weil wenn du den Geist Gottes hast, dann wirst du in einem Kampf leben. Das ist, was der Text sagt. Und der Kampf wird sein, dass dein Fleisch, unser Fleisch hat noch die Sünde, bis Christus uns entrückt, unser Fleisch und ein neues Leib bekommen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen neuen Leib bekommen, bei der Wiederkunft Christi, werden wir dieses Fleisch der Sünde haben. Und es wird in uns immer diesen Kampf geben, dass der Geist Gottes möchte, dass ich rechts gehe, aber mein Fleisch möchte, dass ich links gehe. Und da gibt es diesen Kampf in dem Gläubigen. Aber wenn jemand sagt, nein, ich tue nur, was ich will, das ist kein gutes Zeichen. Denn die, die den Geist Gottes haben, tun nicht, was sie wollen. Sie werden vom Geist Gottes geleitet. Und dann Vers 18, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Hast du schon mal dieses Begriff gehört? Wir sind doch unter der Gnade, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Das stimmt. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist in Vers 18. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Okay, warum? Er erklärt in Vers 19. Offenbart aber sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Aber was bewegt der Geist in uns? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich sage also, wenn wir vom Geist Gottes geleitet werden, dann lieben wir. Das ist eine Frucht des Geistes. Aber wenn du liebst, dann bist du nicht mehr unter dem Gesetz, der sagt, du sollst nicht töten. Weißt du, wenn ich meinen Nachbar liebe und er tötet meinen Hund, dann habe ich keine Sehnsucht, ihn umzubringen. Warum? Ich liebe ihn. Wer liebt, braucht nicht mehr das Gebot, der sagt, du sollst nicht stehlen. Weil wenn du deinen Nachbar liebst, dann möchtest du nicht stehlen. Dann bist du über das Gesetz. Du bist nicht befreit vom Gesetz, aber du stehst über das Gesetz. Weil die Liebe erfüllt das Gesetz. Darum sagt er in Vers 18, wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht mehr unter dem Gesetz. Denn der Geist Gottes bewegt dies in uns, dass er uns befähigt, das Gesetz zu halten. Der Geist Gottes befähigt uns, Gottes Gebote zu halten. Das, was wir vorher nicht tun konnten, wenn wir in der Sünde waren ohne Christus, jetzt mit dem Geist Gottes, er gibt uns die göttliche Natur. Die Bibel sagt, wir werden Teilhaber der göttlichen Natur. Er befähigt uns, Gott wohlgefällig zu wandeln. Und darum sind diejenigen, die vom Geist geleitet wird, nicht mehr unter dem Gesetz. Nicht, weil das Gesetz schlecht ist, sondern weil sie die Kraft haben, Gott wohlgefällig zu wandeln. Und da sagt er also in Vers 23, gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Gegen Liebe gibt es kein Gesetz. Ich habe niemals von einem, hast du schon mal von einem Land gehört? Friede, ein Frucht des Gleiches. Wo jemand festgenommen wird, weil die Regierung denkt, der Mann ist suspekt, der ist zu friedlich. Oder wo er angeklagt wird, weil er freundlich ist. Er sagt, Anklage bei der Polizei, ich habe so einen Nachbar, der ist zu freundlich. Oder der Kollege bei der Arbeit beschwert sich beim Boss und sagt, ja, mein Kollege da, der hat zu viel Selbstbeherrschung oder Sanftmut. Aber das sind die Früchte des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Derjenige, der das hat in seinem Leben, steht über das Gesetz. Und das ist, was Gott meint. Wenn Gott sagt, ihr seid nicht mehr unter dem Gesetz, er meint nicht, das Gesetz ist nicht nützvoll. Er meint nicht, das Gesetz ist schlecht. Er meint, wenn du den Heiligen Geist bekommst, er wird dich befähigen, mir wohlgefällig zu sein. Und dann brauchst du das Gesetz nicht mehr, weil du Gott wohlgefällig wandeln kannst. In Matthäus Kapitel 25, wir werden nicht dahin gehen, aber Jesus vergleicht. Das ist das Gericht über die Nationen. Und vielleicht habt ihr das schon gesehen, der Gemeinde, mit dem Studium über Matthäus. Aber in diesem Gericht über die Nationen, er vergleicht diejenigen, die ihn angehören, mit Schafen. Und diejenigen, die verdammt werden, die ihn nicht gehören, mit als Ziegenböcke oder Böcke. Hast du schon mal eine Herde von Ziegenböcken gesehen? Ich habe nie sowas gesehen. Es gibt einen Grund. Es gibt einen sehr guten Grund. Hast du schon mal einen Ziegenbock gehabt? Wir hatten einen, als ich aufgewachsen bin. Ja. Du möchtest links gehen, er will rechts. Du möchtest weitergehen, er will stehen. Und du ziehst und er steckt seine, ich weiß nicht, ob man Füßen sagt oder so. Ja. Was war das? Genau, Hinterläufe. Er steckt sie da im Sand oder so und es ist ein Kampf. Und ich war vielleicht 11 oder 12. Und manchmal hatte ich mich einfach aufgegeben, weil ich hatte nicht genug Kraft, um das Ding zu bewegen. Aber Jesus vergleicht die Seinen mit Schafen, überall in der Schrift. Du kannst es überall sehen. Er sagt, meine Schafen hören meine Stimme. Johannes Kapitel 10. Aber weißt du, dass Schafe dumm sind? Das ist eigentlich kein Kompliment, wenn jemand dir mit einem Schaf vergleicht. Und das ist wirklich so. Du siehst eine Herde ohne Hirte. Und der erste Schaf geht in einem Loch. Was machen die anderen? Die laufen einfach hinterher. Ja. Die sind nicht klug. Aber Jesus vergleicht uns mit Schafen. Warum? Weil es gibt einen Unterschied zwischen Schafen und Ziegen. Es gibt die Fellfarbe, die Textur. Aber das ist hauptsächlich hinsichtlich des Verhaltens, dass Jesus uns mit Schafen vergleicht. Schafen sind folgsam. Sie folgen gehen. Ziegenböcke sind rebellisch. Sie wollen ihren eigenen Willen tun. Und der Hirte kann jedes Tier anhand ihres Aussehens, das stimmt, aber auch anhand ihres Verhaltens unterscheiden. Als geistlicher Hirte, und das ist, was ein Pastor ist, habe ich viele selbst erklärte Schafe beobachtet, die wie Ziege aussehen und sich auch so verhalten. Und Jesus ist gekommen, um aus geistlicher Ziege Schafe zu machen. Das ist, was der Geist tut. Als wir ohne Christus waren, hatten wir ein rebellisches Herz gegen Gott. Aber wenn der Heilige Geist kommt, er verändert das Herz. Aus Stein macht er ein Herz des Fleisches, sagt uns die Schrift. Aus ein Herz eines Schafs, eines Zieges gibt uns, aus eines Bocks gibt er uns das Herz eines Schafs. Darum sagt die Schrift, so ist jemand in Christus, so ist er, eine neue Schöpfung. Das Alt ist vergangen, das ist der Ziegenbock. Siehe, es ist alles neu geboren, das ist Schaf. Er verändert das Herz. Das ist, was der Heilige Geist tut. Okay, warum ist diese Lehre, dass man einfach das Gesetz ignorieren muss? Die Gebote. Warum ist es so gefährlich? Weil es gibt Grund zur Sorge, wenn sogenannte Christen sagen, ich stehe unter der Gnade, ich habe den Heiligen Geist, das ist ein Bekenntnis. Und ein sehr guten Bekenntnis. Aber dann sagen sie oder fügen sie hinzu, ich darf also leben, wie ich will. Und das habe ich schon mal gehört, oft gehört. Niemand kann mir sagen, wie ich leben soll. Hier sind die Aussagen eines Ziegenbocks. Das sind nicht Aussagen eines Schafs. Oder vor deiner so eine genannte Bekehrung hast du zum Beispiel ungern Gottes heiliges Wort gelesen und seitdem liest du weiterhin immer noch ungern sein Wort. Das ist immer noch ein Ziegenbocks. Oder vor deiner sogenannten Bekehrung hast du gerne Menschen beschimpft und seitdem beschimpfst du weiterhin immer noch gerne Menschen. Das ist eine Ziegenbocks. Oder vor deiner sogenannten Bekehrung hast du dich gerne betrunken und seitdem betrinkst du dich immer noch gerne. Das ist eine Ziegenbocks. Oder vor deiner sogenannten Bekehrung hast du diese Welt sehr geliebt, ihre Zuneigung, ihre Mode, ihre Sichtweise und seitdem liebst du diese Welt weiterhin immer noch sehr. Wenn jemand diese Welt liebt, 1. Johannes Kapitel 1, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Das sind Aussagen eines Ziegenbocks. Oder von deiner sogenannten Bekehrung hast du Unzucht gerne getrieben. Und seitdem treibst du weiterhin immer noch gerne Unzucht. Das ist eine Ziegenbocks. Du magst also den ganzen Tag behaupten, ich habe den Heiligen Geist, aber die Werke verkünden laut und deutlich, ich habe den unheiligen Geist. Das ist einen unreinen Geist. Gibt es in deinem Herzen keinen Hunger nach Heiligung? Bedeutet dies, dass du immer noch die geistliche Natur eines Bocks hast? Du bist kein Schaf geworden. Die alten Dinge sind nicht vergangen. Nichts ist neu geworden. Das heißt, du hast dich noch nie bekehrt. Und Bekehrung ist eine Einstellung oder eine Änderung der Einstellung gegenüber der Sünde und gegenüber Christus. Du übertrittst immer noch gerne die Gesetze des Herrn. Du liebst immer noch gerne die Sünde. Das heißt, du bist nicht von Gott geboren. Und selbst in einer christlichen Gemeinde wie diese kann es selbst erklärte Christen geben, die aber niemals wiedergeboren wurden. Und darum sagt die Schrift, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Darum ist die Lehre gefährlich, besonders in Gemeinden, wo man eine zweite Generation hat. Besonders Kinder, die in der Gemeinde aufgewachsen sind. Für sie ist es höchst gefährlich. Meistens die erste Generation, die kommen von der Welt und die glauben. Aber meistens Kinder, die in gute Gemeinde wachsen, kommen irgendwann zu der Meinung, weil sie viel wissen über Christus, das Reich, sie sind wiedergeboren. Aber nein, das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist der Stempel Gottes, dass etwas geschehen ist. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann ändert uns unsere Gesinnung. Wir lieben die Sünde nicht mehr. Wir sind nicht vollkommen. Nein, wir sind nicht vollkommen. Ein Mann hat mir einmal gefragt, wo ich das Evangelium verkündigt habe. Er hat gesagt, ja, sündigst du nicht mehr? Ich sage, nein, ich bin ein Sünder. Aber ich liebe die Sünde nicht mehr. Das hat Jesus verändert. Ja, das ist ein großer Unterschied. Doch, ich sündige. Aber mit 16 bin ich zu Christus gekommen. Er hat mir ein neues Herz gegeben. Ich möchte heilig sein. Ja, ich bin nicht heilig. Ich gebe zu. Aber ich möchte. Und das ist die Änderung des Herzens. Wir schließen mit 1. Johannes Kapitel 1. Wir schließen mit dieser Stelle ab. 1. Johannes Kapitel 1. Und 1. Johannes Kapitel 1. Wir lesen in Vers 5. Und er sagt, das ist die Botschaft, die wir von ihm, von Christus gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, und das sagen wir gern, und ich sage das auch gern, wir alle, und das ist eine gute Aussage, und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Und dann sagt er in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 3, und daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben. Das ist die Frage, habe ich den Herrn erkannt? Daran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Die Gebote sind gut. Wer sagt, Vers 4, ich habe ihn erkannt, das ist das Bekenntnis, und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Wer sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Oder übersetzt, daran erkennen wir, dass wir Schafe sind und keine Ziegenböcke, geistlich gesehen. Ich möchte mit dieser Frage abschließen. Das ist eine persönliche Frage. Ich rede zu derjenigen, der behauptet, Christ zu sein, heute Morgen. Und du behauptest, Christ zu sein, das ist meine Frage. Hast du, und das ist eine persönliche Frage, hast du das Herz eines Schafs oder das Herz eines Ziegenbocks? Hast du Lust am Gesetz des Herrn nach dem inwendigen Menschen, wie Paulus sagt in Apostel, in Römer Kapitel 7? Sehnst du dich nach Heiligung? Die Frage ist nicht, bist du heilig? Christus macht uns heilig vor den Augen Gottes und auf dieser Erde, bis wir ihn sehen, werden wir nicht vollkommen heilig sein. Aber die Frage ist, sehnst du dich nach Heiligung? Wenn du sagst, Bruder Patrick, ich sehe eher in meinem Leben, ich sehe eher wie ein Bock aus, als ein Schaf. Aber du sagst, ich möchte das Herz eines Schafs haben. Du kannst es haben, wenn du das willst. Und es gibt nur einen Ort, wo du das Herz, eine Herzoperation haben kann, geistlich. Es gibt nur einen Ort. Und das Herz heißt das Kreuz von Golgotha. Und wenn du zum Kreuz gehst, natürlich nicht mit den Füßen, es geht nicht darum, dass du nach Jerusalem gehst, aber mit dem Herzen. Wenn du zum Kreuz gehst, dann wirst du das Blut sehen und dann wirst du den Gekreuzigten begegnen. Sein Name ist Jesus. Er wurde hingerichtet für deine Sünde. Und er ist der Einzige, der dein Herz verwandeln kann. Das ist, was wir brauchen. Eine neue Geburt. So jemand ist vom neu geboren, so wird er in das Reich Gottes gehen. Vom Geist geboren. Und das ist meine Einladung für dich. Geh zum Kreuz. Im Gebet. Und sag, Herr, mein Leben sind nicht mein Herz. Mein Herz ist nicht das Herz eines Schafs. Aber ich möchte ein Herz eines Schafs haben. Ich möchte Gefallen finden an deine Gebote. Ich möchte diese Sehnsucht haben, dir wohlgefällig zu sein. Ich brauche ein neues Herz und er wird es tun. Es gibt dieses gute Lied, was ich mal gesagt habe. So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein. O Gottes Lamm, ich komme. Und lass es dein Gebet sein. Und vielleicht können wir das gleich auch zusammen singen. So wie ich bin, so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Flecken rein, o Gottes Lamm. Ich komm, ich komm. Und Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Amen. Amen.